Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Gäste und liebe Geschwister, ich begrüße euch ganz herzlich heute Abend in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde und freue mich sehr, dass ihr zum Vortrag »Was geht uns heute Luther an?« gekommen sind. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, heute etwas über ein Ereignis zu erzählen, was die ganze Weltgeschichte verändert hat. Und vielleicht haben Sie es schon in der Presse mitbekommen, im nächsten Jahr jährt sich zum 500. Mal der Anschlag der Thesen in Wittenberg. Und deswegen hat die evangelische Kirche in Deutschland ein großes Jubiläum ausgerufen und organisiert, was auch international gefeiert wird. Ich möchte gerne beginnen mit einer kleinen Figur aus der Nähe von Nürnberg. In Nürnberg gibt es den Ortsteil Zirndorf. Die brauen nicht nur gutes, obergäriges Kellerbier, die machen auch lustige, kleine Kunststofffiguren. Das, was Sie da sehen, das ist die Lutherfigur, wie sie von der Tourismuszentrale Nürnberg und der Firma Playmobil anlässlich des Jubiläums hergestellt wurde. Und diese Figur ist die erfolgreichste Playmobil-Figur seit Firmengründung. Sie kam im Jahr 2014 schon raus und war innerhalb von 72 Stunden vergriffen. Mittlerweile haben über 500.000 Menschen diese Figur gekauft. Ich glaube, dass diese Figur eine besondere Figur ist, weil ich denke, dass eine Sensibilität oder eine Sehnsucht in unserem Volk ist, was Deutschland und Europa jetzt bräuchte. Denn die 500.000 Menschen, die diese Figur gekauft hat, die haben sie ja nicht deswegen gekauft, weil sie so gerne mit Playmobil spielen. Das ist ja ein Symbol. Diese Figur steht ja für ein Symbol. Und so denke ich, ist in unserem Volk einfach auch diese Sehnsucht vorhanden, dass wir sagen, Mensch, jetzt müsste doch mal wieder ein Luther kommen, so kann es doch nicht weitergehen. Ich möchte Sie zuerst auf eine kleine Zeitreise nehmen. Wie sah Deutschland vor 500 Jahren aus? Wie sah Europa vor 500 Jahren aus? Sie sehen, dass die Türken aus der innerasiatischen Steppe, also da, wo die Mongolei ist, am Kaspischen Meer südlich vorbei nach Westen gedrängt sind. Sie haben die heutige Türkei zu 3/4 erobert. Sie sehen das, den Begriff mongolische Reiche. Im Jahre 1453 erobern die Türken Konstantinopel. Konstantinopel war vor 500 Jahren noch die Hauptstadt des Ostreiches, des Oströmischen Reiches, und Sie sehen hier, wie weit sich das Osmanische Reich ausgedehnt hat. 1529 stehen die Türken vor Wien. Sie sehen hier die damals berühmteste Kirche der Welt und vor allen Dingen auch die größte. Das ist die Hagia Sophia. Das war quasi die Hauptkirche der griechisch-orthodoxen Kirche. Sie wird 1453 in eine Moschee umgewandelt, als die Türken Konstantinopel erobern. Und Recep Erdogan hat aus dem ehemaligen Museum, was die Hagia Sophia war, wieder eine Moschee gemacht. So sieht sie von innen aus. Und nachdem jetzt das Oströmische Reich unter dem Ansturm der Türken zugrunde gegangen ist, regte sich im Westen Frühlingserwachen. Sie sehen hier, das, was jetzt passiert ist, die Moderne. Die Türken machen in Konstantinopel ein unvorstellbares Massaker. Die Gräuel, die da verübt wurden, sind beispiellos. Und die Eroberung Konstantinopels löst eine riesen Flüchtlingswelle aus. Diese Flüchtlingswelle schwappt jetzt nach Italien, Florenz, Venedig, Neapel. Und dort bringen die Flüchtlinge die griechische Antike mit. Sie sehen hier auf dem Bild den Homo Vitruvianus. Der Homo Vitruvianus wurde von Leonardo da Vinci gezeichnet. Und wenn Sie ein Euro-Stück in der Tasche haben, dann haben Sie möglicherweise das Glück, dass auch auf Ihrem Euro dieser Homo Vitruvianus drauf ist. Dieses Bild drückt genau das aus, was das moderne Europa ist. Im Mittelpunkt des Menschen, der Weltsicht steht auf einmal der einzelne Mensch, das Individuum und nicht mehr das Glied einer universalen großen katholischen Kirche. Die Weltsicht ändert sich. In der gleichen Zeit, als Luther geboren wird, entdeckt man oder wiederentdeckt man, dass die Erde rund ist. Martin Beheim stellt in Nürnberg den ersten Globus her. Und im Jahre 1522 kehrt das erste Holzsegelschiff von seiner dreijährigen Weltumsegelung zurück. Magellan hat die Reise angefangen, nicht beendet. Und der Seefahrer Elcano läuft in Sevilla ein. Das ist der Dampfer, der halb verrottet nach 3 Jahren einlief. Damit ist bewiesen, dass die Erde rund ist, ein Globus ist, und wir haben das erste Zeitalter der Globalisierung. Die Globalisierung wird katalysiert durch eine Erfindung, die die ganze Welt verändert hat, die Erfindung der Buchpresse. Sie sehen da links im Bild Johannes Gänsfleisch. Das klingt recht jüdisch, ich habe aber noch nicht rausgefunden, ob er tatsächlich Jude war. Er sieht ja auch nicht so deutsch aus, muss man sagen. Dieses Produkt revolutioniert die Welt, es globalisiert Information. Es entsteht die erste Bibel. Und was diese Globalisierung auch begleitet, sind große gesellschaftliche Veränderungen. Es entsteht ein reiches Bürgertum, Patrizierstädte, das ist jetzt Goslar, vielleicht waren Sie auch schon mal in Lübeck. Die soziale Kluft zwischen Reich und Arm vergrößert sich. Es entsteht von der Naturalwirtschaft, also dem Handeln mit Produkten, entsteht jetzt der Frühkapitalismus, die Finanzwirtschaft. Es entstehen Bankhäuser wie die Fugger und es beginnt, Geld regiert die Welt. Es entsteht auch weiterhin ein Proletariat. Die Ritter verarmen, weil sie der Schlagkraft der ballistischen Waffen nicht mehr gewachsen sind. Sie rennen mit ihren Rüstungen den Kugeln hinterher und es hat aber keinen Sinn. Die Türken stehen 1529 vor Wien. Das ist so der Albtraum des Abendlandes. Das ist nämlich das Gleiche mit Wien passiert, was mit Konstantinopel passiert ist. Nachdem Konstantinopel gefallen ist, sucht die Westkirche, also die römisch-katholische Kirche, einen Ersatzbau zu bauen. Und dieser Ersatzbau für die damalige Hagia Sophia wird der Petersdom. So sieht er von innen aus. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie die kleinen Manneken da sehen, um sowas zu bauen, braucht man den ein oder anderen Euro. Wie kommt man da ran? Man kommt an die Kohle der Leute durch Ablass. Man heizt ihnen die Hölle ein, sagt, ihr kommt alle in die ewige Verdammnis, aber wir haben eine Lösung. Ihr kauft hier einen Ablassbrief, das ist eine Quittung. Da kriegt ihr je nach Betrag 20.000 Jahre erlassen im Fegefeuer. Und so kann dieser Bau vollendet werden. Mit der Höllenangst der Leute wird quasi die größte Kirche der Welt gebaut. Es blüht der Reliquienkult. Im Kölner Dom ist der Schrein rechts der Heiligen Drei Könige. Das ist natürlich Quatsch. Es gab ja nur Sternkundige. Von Königen ist ja gar nicht die Rede gewesen. Aber trotzdem war so Köln die Hochburg auch des Reliquienkultes. Und Sie sehen da die Lanze. Das soll die Lanze gewesen sein, mit der Jesus in die Seite gestochen wurde. Das ist die Heilige Lanze. Und die ist in diesem Kreuz verarbeitet. Zur gleichen Zeit wütet in Europa der Hexenwahn. Die Ablassbulle von Hexenbulle von Papst Innozent dem 8., glaube ich. Jawohl, 8. hat also dazu geführt, dass vollkommen sinnfrei da nun Leute verfolgt und bespitzelt und eingekerkert und verbrannt wurden. Hieronymus Bosch thematisiert dieses ganze Zeitgefühl in diesem schrecklichen Gemälde über das jüngste Gericht. Und Sie bekommen ein Gefühl dafür, was so die Grundstimmung vor 500 Jahren war. In diese Zeit wird Luther geboren, 1483. Er besucht die Uni Erfurt. Sein Vater möchte gerne, dass er Rechtsanwalt wird. Und er studiert also erstmal die freien Künste, das war Grammatik, Rhetorik, die Allegorien links sehen Sie da, Musik war auch dabei. Also man hat erstmal so ein Generalstudium gemacht und dann kommt er 1505 in ein Gewitter. Das schreckt ihn so sehr, dass er in dieser Schrecksekunde gelobt, Mönch zu werden. Und er tritt dann tatsächlich ins Augustiner-Eremitenkloster ein. Sie sehen, was Luther zur Zeit seines Mönchseins bewegt. Dieser Mann ist zerquält, er ist zergrübelt, er hadert mit sich, er hadert mit Gott, er fürchtet das jüngste Gericht. Er fragt sich, kann ich vor Gott bestehen? Hat Gott mich lieb? Oder bin ich ein Verworfener? Dieser Mann hat Seelenpein. Friedrich der Weise hat in Wittenberg ganz frisch eine Uni gegründet. Und dort beginnt nun Luther Theologie zu studieren. Er wird an den Lehrstuhl für Bibelkunde berufen und beginnt also intensiv die Bibel zu studieren. In Wittenberg wird er Prediger und hält dort, und das ist ganz neu, seine Predigten in Deutsch. Vorher war das immer in lateinischer Sprache, sodass der normale Mensch das überhaupt nicht verstehen konnte. Etwas ganz Faszinierendes passiert jetzt. Mit den Flüchtlingen aus Griechenland, aus Byzanz, kommen auch die alten Bibelhandschriften nach Westeuropa. Und es ist Erasmus von Rotterdam, der zum ersten Mal eine wissenschaftliche Ausgabe einer griechischen Bibel zur Verfügung stellt. Anhand dieser griechischen Bibel, die Erasmus hergestellt hat, ist jetzt Luther in der Lage, nicht die Bibel auf Lateinisch zu lesen, wie in der Übersetzung von Hieronymus, sondern im Urtext in Griechisch. Hier sehen Sie zwei Seiten von diesen griechischen Handschriften. Das heißt, die Urschriften, die griechischen Handschriften, die im Kernland des Christentums, also in der heutigen Türkei, verwendet wurden und wo die Tradition gehütet wurde, weil da die Augenzeugen alle lebten, diese Handschriften gelangen jetzt durch die Flüchtlinge ins Abendland. Einen zurück. Luther verfasst 95 Thesen, mit denen er den Leuten erstmal erklärt, was eigentlich Buße ist. Das Faszinierende daran ist, dass die Thesen gar kein politisches Programm sind. Die Thesen sind auch gar kein Programm, um die Kirche zu erneuern oder was man alles besser machen könnte. Das interessiert Luther gar nicht. Luther will wissen, was die einzelnen Wörter bedeuten. Er will wissen, was bedeutet Buße. Und so erklärt er den Leuten überhaupt erstmal in den ersten vier Thesen, was das Wort Buße ist. Woran denken Sie, wenn Sie das Wort Buße hören? Nee. Sie parken falsch. Was kriegen Sie dann? Ja, ein Bußbescheid. Und was ist ein Bußbescheid? Da wären wieder Euros fällig. Verstehen Sie, es geht in dieser Zeit geht's immer nur um die Kohle. Es geht um den Ablass. Und jetzt ist das Revolutionäre an Luther. Er macht den Leuten überhaupt erstmal klar, was bedeutet denn das, was da im Griechischen steht? Was bedeutet Buße? Und dann erklärt er denen, Buße heißt umdenken. Buße heißt sich ändern. Buße ist eine Herzenssache. Buße ist ein Sinneswandel. Buße ist Bekehrung. Buße ist Umdenken. Metanoia. Metanoia heißt Umdenken. So, er erklärt also der Kirche und den Deutschen und dem Papst und dem Kaiser, wie das Wort Buße richtig zu verstehen ist. Was anderes will er überhaupt nicht. Was anderes will er nicht. Er hat diese Thesen wahrscheinlich auch nicht angeschlagen. Das ist eine höchstwahrscheinlich spätere Stilisierung von seinem Busenfreund Philipp Melanchthon. Das macht sich auch besser, wenn man den Leuten sagen kann, der hat mit Nägeln an die Schlosskirche das rangedonnert. Er hat die Thesen auf dem Dienstweg, wie das die kirchliche, dienstliche Institution erforderte, hat er das einfach auf dem Dienstweg aufgesetzt, das Schreiben, hat das an den Erzbischof von Mainz geschickt und das lief wie bei der Bundeswehr seinen sozialistischen Gang. Die eigentliche Entdeckung von Luther ist das Ergebnis von philologisch genauem Arbeiten. Philologie ist die Wissenschaft, die sich mit Sprachen beschäftigt. Ich habe an der Schule Latein lernen dürfen bei Herrn Klaus Kersten. Da habe ich gelernt, philologisch zu arbeiten. Und Luther studiert jetzt im Urtext, im Griechischen, eine Stelle, die ihn besonders fasziniert. Die Stelle aus 1. Römer 1, Vers 17. Und die Reformation wird nicht durch die Hammerschläge an die Schlosskirche ausgelöst, sondern durch die Erkenntnis, wie eine Genitivkonstruktion im Griechischen zu übersetzen ist. Ich mache Ihnen das mal deutlich. Es gibt, vielleicht wissen Sie das noch aus der Schulzeit, den Westfall. Den Westfall, den kennen wir, den nennen wir Genitiv. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Liebeskummer. Das ist ein zusammengesetztes Wort und das ist der Kummer der Liebe. So würde das wörtlich übersetzt im Griechischen heißen. Ein Grieche würde nicht sagen, ich habe Liebeskummer. Ein Grieche würde sagen, ich habe Kummer der Liebe. So denkt der Grieche, das findet er schöner. So, was ist jetzt das Objekt von der Liebe? Kummer der Liebe meint, das ist ein Kummer, der aufgrund der Liebe entsteht. Also die Liebe ist die Ursache für den Kummer. Das nennt man objektiver Genitiv. Wenn ich einen subjektiven Genitiv habe, sagen wir mal die Bundesstraße, dann ist das die Straße des Bundes, so würde der Grieche das sagen. Angenommen, die Via Appia wäre die Straße des Bundes. Das ist die Straße dann, die dem Bund gehört. Das ist Subjekt. Wer besitzt die Straße? Der Bund. Der Bund ist der Besitzer der Straße. Das ist ein Subjekt, also Satzgegenstand. Jetzt hat Luther Folgendes entdeckt. Gerechtigkeit Gottes ist die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt. Gerechtigkeit Gottes ist die Gerechtigkeit, die Gott mir gibt, die er mir schenkt. Das ist nicht seine Eigenschaft, ist es auch. Aber was da gemeint ist, ist, Gott ist der Ursprung meiner Gerechtigkeit. Und da hat es bei ihm Klick gemacht. Das war seine Erleuchtung und er beschreibt dieses Ereignis, wie das bei ihm gezündet hat, in seiner Vorrede zu seinen lateinischen Schriften in der Gesamtausgabe. Er sagt, ich grübelte Tag und Nacht darüber nach, was ist Gerechtigkeit Gottes? Und dann beschreibt er, auf einmal hat es Klick gemacht und mir war klar, Mensch, Gerechtigkeit Gottes, das ist objektiver Genitiv, nicht subjektiver Genitiv. Es ist die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt. Und das hat seine ganze Bibelsicht verändert. Und dieser Zündfunke, das war seine Bekehrung. Denn auf einmal hatte er begriffen, es kommt ja gar nicht auf mich an. Es kommt ja darauf an, dass Gott mir seine Gerechtigkeit schenkt, einfach weil er mich lieb hat. Das ist der wirkliche Beginn der Reformation. Der wirkliche Beginn der Reformation ist das Turmerlebnis. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, das Turmerlebnis beschreibt Luther ja und da beschreibt er diese Erkenntnis, diese grammatische Erkenntnis. Das war eine Erleuchtung. Da ging ihm ein Licht auf. Und das hat dieser Zündfunke, dieser geistliche Zündfunke, der hat die Reformation aufgelöst und nicht sein Dienstschreiben an den Erzbischof von Mainz. Hier ist es nochmal, was Luther da begriffen hat. Sie sehen diese herrliche Übersetzung, die Gerechtigkeit Gottes. Und dann sagt Luther, macht daraus, weil er es begreift, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Im Fettgedruckten steckt die ganze Reformation. Und was ist es? Es ist einfach das Ergebnis vom Bibellesen. Luther hat nichts anderes gemacht, als so lange in der Bibel gelesen, bis der Funke da übergesprungen ist. Das war natürlich nicht nur ein subjektives Erlebnis, sondern ganz handfeste wissenschaftliche Arbeit. Sein Lehrer für Griechisch und Hebräisch war Johannes Reuchlin, der beste Hebraist und Gräzist des ganzen Abendlandes. Der hat Luther richtig fit gemacht in Griechisch und Hebräisch. Sein Zögling, also der Philipp Melanchthon, war der Schüler vom Reuchlin, das war alles eine Clique, waren auch noch verschwägert miteinander. Der hat nun den Lehrstuhl für Hebräisch und Griechisch bekommen und die haben sich also richtig reingebuddelt in die Ursprachen. Ich finde es interessant, der ganze Dunstkreis um Luther hat jüdische Namen. Melanchthon ist griechisiert und heißt nichts anderes als Schwarzerde. Schwarzerd, kein Deutscher heißt Schwarzerd. Oder Gänsfleisch. Wer heißt als Deutscher Gänsfleisch? Biberkraut, Silbermann, Honigmann, das sind alles jüdische Namen. Diese Erkenntnis, dass dass der Urtext für ihn maßgeblich ist, dass er wissen wollte, was steht im Griechischen, wie haben die Apostel das aufgeschrieben, das hat ihm eine solche Gewissheit gegeben, dass er den Mut hatte, sich gesellschaftlich vollkommen an den Rand stellen zu lassen. Als Luther seine als irgendwann dann auf dem Dienstweg auch die Thesen von Luther in Rom angekommen waren, da war natürlich klar, wer die Macht des Papstes anfasst, wer die Macht der Kardinäle anfasst, wer den Ablasshandel anfasst, der muss ins Feuer, ist ja klar. Ins Feuer, ins Feuer. Der Papst bannt ihn. Wenn man gebannt ist, dann wird man aus der Kirche ausgeschlossen und ist quasi, also man sagt exkommuniziert, man ist dann geächtet. Man ist sozial genullt. Luther verbrennt diese Bannbulle. Ein Skandal. Ein richtiger Skandal. Hat ihn überhaupt nicht interessiert. Das Ganze eskaliert dann so weit, dass Luther wegen seiner Schriften und auch wegen seiner 95 Thesen vor Kaiser und Reich erscheinen muss. Sie sehen da hinten den Adler vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Er steht da vor Kaiser Karl dem V., der ist gerade mal ein Backfisch von 20 Jahren und hat von Tuten und Blasen noch keine Ahnung. Ärgert sich nur, dass da so ein Mönchlein ihm in die Parade fährt. Die Lage auf dem Reichstag zu Worms wird so brenzlig und droht zu eskalieren, dass er flüchten muss und auf dem Weg nach Hause lässt ihm sein Gönner Kurfürst Friedrich der Weise in einer Scheinaktion auf die Wartburg verbringen. Der Kurfürst Friedrich der Weise war eigentlich der gewünschte Kaiser. Er war eine echte Alternative zu Karl dem V., der ja halb Spanier war. Und Luther hat sich das wahrscheinlich nur getraut, weil er Friedrich den Weisen im Hintergrund hatte. Dieses erzwungene Exil nutzt Luther, um aus dem Griechischen jetzt die Bibel zu verdeutschen. Er legt sich eine neue Identität zu. Er nennt sich Junker Jörg, lässt seine Tonsur überwachsen und lässt sich ein Vollbart wachsen. Rechts, nochmal zurück, rechts sehen Sie Novum Testamentum. Auf die Wartburg lässt er sich jetzt durch Mittelsmänner aus Wittenberg seine ganze wissenschaftliche Literatur bringen. Die zweite Ausgabe von Erasmus, Neuem Testament in Griechisch. Und er beginnt jetzt als Werk für die Deutschen das Neue Testament in die Muttersprache zu übertragen. Sie sehen hier, das ist die Flagge des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Und Luther schreibt ganz anrührend, für meine Deutschen bin ich geboren, ihnen will ich dienen. Er hatte dieses Herzensanliegen, dass seine Landsleute Gottes Wort in ihrer Muttersprache lesen können. Und Sie sehen auf der nächsten Folie die letzten Reste des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation sind unser Bundeswappen. Das ist der stilisierte Staufer Adler von Friedrich II. Von 1180. Hier habe ich Ihnen mal aufgelistet, was Luther da an Hilfsmitteln hatte. Konkordanzen, hebräische Grammatiken, Altes Testament in der masoretischen Version, die Rabbinerbibeln, alles wissenschaftliche Literatur. Wittenberg ist zu dieser Zeit für die alten Sprachen das, was Tübingen für die Medizin ist oder das, was Harvard für die Medizin ist. Das waren die absoluten Fachleute, das waren Altphilologen, die wissenschaftlich gearbeitet haben. Das sind nochmal seine Hilfsmittel, ein bisschen illustriert. Und dann ist es fertig. 1522 erscheint, nachdem Luther wieder in Wittenberg ist, er hat sich da am 1. März aus den Ästen gemacht, das Novembertestament. Dieses Novembertestament hat für uns dieses typische Lutherdeutsch. Das holpert manchmal so ein bisschen oder es holpert nicht, es klingt für uns fremd. Und dieser fremde Klang ist dadurch verursacht, dass Luther ganz wortwörtlich aus dem Griechischen übersetzt. Die Vollbibel erscheint 12 Jahre später und wird noch mit reichen Bildern illustriert. Jetzt haben die Deutschen zum ersten Mal die Bibel in ihrer Muttersprache. Ganz interessant ist, auf den Bildern wird die Zeitgeschichte gleich mitverarbeitet. Vielleicht haben Sie schon mal was von den apokalyptischen Reitern in der Offenbarung gehört. Das sind so 4 Reiter und die werden dargestellt. Mach bitte mal weiter. Hier sind die 4 apokalyptischen Reiter der Offenbarung. Und wer sitzt auf dem ersten Pferd, auf dem weißen? Genghis Khan. Wer ist Genghis Khan? Die Türken. Also der Türke galt jahrhundertelang als Erzfeind des Christentums und Luther hat das in seiner Bibel vertextet. Die erwarteten jetzt also das Ende der Welt. Der Türke ist vor Wien, jetzt ist bald Feierabend, Apokalypse. Das Geniale bei Luther ist, dass er aus einer vollkommen wortarmen Sprache eine ganz reiche und tiefe Sprache gemacht hat. Der Erzbischof von Mainz, der Berthold, sagte, die Bibel zu verdeutschen ist vollkommen sinnlos, die ist viel zu arm an Worten. Hat Luther gesagt, ja, dann erfinde ich eben welche. Und das Hebräische und das Griechische sind ganz differenzierte Sprachen, ganz vielschichtig, ganz bedeutungsreich, ganz nuanciert. Und Luther ahmt jetzt aus dem Sprachschatz des Griechischen die Worte nach. Und wofür es kein deutsches Wort gibt, da findet eins. Einige Worte habe ich Ihnen hier aufgeführt. Feuereifer, Übeltat, Schädelstätte, Wetterwende, Scharbeit, Gastfreiheit, Barmherzigkeit, Verdammnis, Ordnung, Vorteil, Überschatten, Unterricht. Also es ist Wahnsinn. Man kann sagen, Luther hat aus der deutschen Blockflöte eine Silbermann-Orgel gemacht mit unzähligen Manualen, Registern und Möglichkeiten, sich auszudrücken. bald ist wieder Weihnachten, die Tage werden kürzer und ich habe Ihnen jetzt nochmal ein Textbeispiel für Luthers Komponieren mitgebracht. Sie sehen da, unterstrichen sind immer Gleichlaute. H, E und Eu sind Gleichklänge und wenn Sie das lesen, und es waren Hirten in derselbigen Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herden. H, 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 E, E, E. Merken Sie? Und das läuft rein, das kann man sich merken. Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Euch, euch, ha, ha, ha. Also Sie merken, das ist bis ins Letzte durchkomponiert und hat dadurch eine faszinierende Sprachkraft. Die Vokale A, E, E und U verbaut er auch ganz kunstreich. Es heißt am Beginn der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. A, E, I, O, U. So geht das da durch. Das hebräische Wort für Wort ist Dabar. Und hier bastelt er auch wieder. Am Ende der Offenbarung heißt es, da sagt Jesus Christus, ich bin das A und das O. Das kommt vom Griechischen wieder. Alpha und Omega ist A und Z. Eigentlich hätte er sagen müssen, ich bin das A und das Z. Macht er aber nicht. Sein Sprachgefühl sagt A und O aus dem Griechischen und dann Anfang und Ende. Und so komponiert Luther vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung diesen Text durch. Und hier noch ein paar Beispiele für Reime. Du wissest meine Schmach, Schande und Scham. Schmach, Schande und Scham. Das geht rein, das kann man sich merken. Jesus, als er im Gebetskampf war, im Garten oder in der Ölplantage Gethsemane, da fing er an zu zittern und zu zagen. Groß von Rat und Tat, ich will singen, klingen, gehen und stehen. Einfach Beispiele, wie das Luther durchkomponiert hat. Hier habe ich Ihnen noch ein paar Redewendungen mitgebracht. Sie werden die alle schon gehört haben. Der Büchmann ist das deutsche Zitatenbuch, wo Zitate in der deutschen Sprache aufgeführt sind. Bei Luther gibt es allein über 300 Einträge. Und damit ist Luther der Spitzenreiter im Zitatebuch Büchmann. Er hat auch einen ganz faszinierenden Satzbau. Wir haben ja das so, dass wir die Satzaussage aufspalten. Luther macht das nicht. Wir würden sagen, du sollst von allerlei Bäumen im Garten essen. Luther zerpflückt das nicht. Er lässt das zusammen. Er sagt, du sollst essen. Ja, von was denn? Von allen Bäumen im Garten. Und so ist das Verständnis vereinfacht. In Lukas heißt es, darum seid auch ihr bereit, denn des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Wir würden es auseinanderreißen, wird zu einer Stunde, bla 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 bla, kommen. Luther hält es zusammen, der Sohn Gottes wird kommen zu einer Stunde, wo ihr es nicht denkt. Das Faszinierende ist, dass Luther jetzt mit den zwei Wörtern einer Satzaussage eine Klammer bildet. Also, wenn ich sage, ich werde laufen, dann besteht ja die Satzaussage aus zwei Wörtern, werde und laufen, werde laufen. Diese zwei Wörter kann ich benutzen, um einen Sinnzusammenhang einzuklammern. Und das schauen wir uns mal an beim 1. Mose 2. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen. Hier ist jetzt eine Klammer, um Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen Und dann wo denn hin? Auf den Menschen. Ganz spannend wird es im nächsten Vers, wo es heißt, da wird jetzt die Wiederkunft Jesu beschrieben. Da heißt es, der Herr wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Die Klammer, die Verbalklammer von wird herniederkommen, umfasst fett gedruckt drei Begriffe, die sinnverwandt sind. Das sind alles große Geräusche. Ein Feldgeschrei ist laut, die Stimme des Erzengels ist laut und die Posaune Gottes ist auch laut. Und er klammert jetzt diese sinnverwandten drei Geräusche ein und unten sieht man, was die großartigen Revisoren der Lutherbibel von 1984 drauf gemacht haben. Sie haben diese ganze Klammer zerhauen und durch sechs eine Gliederung, eine zerstückelt in sechs Teilsätze, wo man den Sinn kaum noch richtig begreifen kann. Außerdem ist das Wort Feldgeschrei abgeschwächt zu Befehl. Ein Feldgeschrei, da denken wir an den Sturm Luthers, Blüchers, die preußischen Truppen unter Blücher machen ein Feldgeschrei oder Fußballfans im Stadion, das ist ja etwas Schauriges. Und natürlich ist die Auferstehung der Toten auch etwas Schauriges. Die haben nun das Wort Befehl draus gemacht. Das ist ein Verwaltungsvorgang. Ich habe bei der Bundeswehr Befehle bekommen, die mich mehr oder weniger interessiert haben. Und wir sehen, wie die Sprachkraft einfach da zerstört wurde. Luther war sehr musikalisch. Vielleicht kennen Sie das Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Sie können das Lutherdeutsch alles vertonen. Bitte mal weiter. Sie brauchen, wenn Sie Musik machen, brauchen Sie den Luthertext nicht umschreiben. Das heißt, alles, was Luther übersetzt hat, ist singbar. Das fing an mit Schütz in seinen Motetten, die Choräle von Bach, Händel, Haydn, Beethoven, die deutsche Messe von Franz Schubert. Alles ist eins zu eins vertonbar, weil das Lutherdeutsch einen einzigartigen Rhythmus und Melodie hat. Man darf nicht übersehen, dass Luther, als er die Auseinandersetzung hat, schon verheiratet war und Kinder hatte, und er schreibt dieses Lied 1534 und er sagt, nehmen Sie den Leib, gut er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben es kein Gewinn. Er schreibt das als Familienvater. Er schreibt das als Vater von vier Kindern. Und wir sehen, wie sich für Luther die Prioritäten im Leben vollkommen verändert haben. Die Folgen von dem Buchdruck und der Bibelübersetzung sind ein enormer Aufschwung der Buchdruckerkunst. Das, was heute das Internet ist, das war damals die Druckerpresse. Sie haben die Möglichkeit, Informationen global zu verteilen und sind nicht mehr darauf angewiesen, dass das erzählt wird und dadurch möglicherweise verfälscht. Schauen Sie sich hier nochmal das Heilige Römische Reich deutscher Nation an. Es ist so bunt wie ein Narrenkostüm, so politisch zersplittert war es auch. Und das, was jetzt überhaupt dieses Monstrum, dieses europäische Monstrum, denn da gehören ja Norditalien, Teile von Frankreich, Holland, das war ja alles ein Reich. Europa war das. das wird nun geeint durch eine Schriftsprache, die verbindlich für alle Fürsten ist. Luther hat die sächsische Kanzleisprache benutzt und die war, will man sagen, das Beamtendeutsch der einzelnen Territorien. Und so eint quasi die Bibel, Luthers deutsche Sprache, diesen Flickenteppich an verschiedenen Territorien. Hier ist es nochmal dargestellt, das war die Flagge des Heiligen Römischen Reiches. Das sind über 40 verschiedene Territorien. Und Sie können sich vorstellen, da hat jeder gemacht, was er wollte. Das Einzige, was verbindend war, war da das Schriftdeutsch, das Lutherdeutsch. Die Universitäten nahmen mit der Reformation einen unbekannten oder einen damals beispiellosen Aufschwung. Hier sehen Sie die Uni Marburg. Es entstanden überall Lehrstühle für Griechisch, für Hebräisch. Der Humanismus breitete sich im Abendland aus. Und wo kam das her? Von den griechischen Flüchtlingen. Das Abendland hatte Aristoteles, Platon und Aristarch von Samos schon lange vergessen. Das kam erst wieder auf den Bildschirm, als die Flüchtlinge hier erschienen. Hier zeige ich Ihnen noch mal ein bisschen Zeitvergleich, um das so ein bisschen nachempfinden zu können. Das ist eigentlich, in diesem Zeitvergleich steckt eigentlich auch die Tragik Luthers drin. Sie sehen, als letztes, 1529, stehen die Türken vor Wien. Da saß Luther in Marburg mit dem Zwingli zusammen und hat sich darüber gestritten, wer nun das richtige Abendmahlsverständnis hatte. Ich meine, das Heilige Römische Reich hatte doch nun wirklich andere Sorgen als jetzt das Abendmahlsverständnis. Und da sieht man dann, wie auch Luthers Biografie ab einem bestimmten Zeitpunkt eine Delle gekriegt hat und sich da für ihn auch nochmal seine ursprünglichen Werte verschoben haben. Ich habe Ihnen jetzt zum Schluss nochmal einen Zeitvergleich mitgebracht. Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, war für mich erstaunlich, dass die Themen von heute und vor 500 Jahren die gleichen sind. Sie sehen das in der Pyramide, dass die Pyramide unten, die eint im Prinzip heute und vor 500 Jahren. Nur teilweise sind die einzelnen Punkte genau in ihr Gegenteil verkehrt. Ich nehme mal das Beispiel Angst. Die Leute haben heute alle eine furchtbare Angst. Sie haben heute Angst, die sie vor 500 Jahren hatten, aber heute haben sie Lebensangst, Daseinsangst und vor 500 Jahren hatten sie Schuldangst. Da wollten sie alle nicht in die Hölle kommen. Das hat ihnen die Angst gemacht. Gottes Wort ist immer noch von Bedeutung. Nur heute interessiert es keinen. Damals war es in aller Munde. Das war so Luthers Wunsch, dieses Buch in aller Munde. Ganz entscheidend ist, die Türken sind genauso heute die Bedrohung fürs Abendland wie vor 500 Jahren. Der qualitative Unterschied ist, damals standen sie vor Wien, heute sitzen sie in Berlin. Ja. Der Buchdruck, das was damals das Internet oder was die Globalisierung wurde ausgelöst durch Erfindungen, was damals der Buchdruck war, ist heute das Internet. Früher war die Bildung ein Monopol der Kirche Heute ist sie ein Monopol des Staates. Aber Sie sehen, die großen Themen sind alle die gleichen. Gut. Ich bin am Ende meines Vortrags gekommen und wollte ihn noch mit einem persönlichen Schluss dann den Übergang ans kalte Buffet erleichtern. Ich habe in dem letzten halben Jahr hat sich mein Leben von rechts auf links gedreht. Und als mir die Ärzte meine Diagnose sagten, da bin ich ins Bodenlose abgerauscht. Da wurde es ganz weich unter mir. Und ich dachte nur, unter mir ist ein schwarzes Loch. Und dann habe ich mir die Bibel geschnappt und bin ins Kloster gegangen. Und dann habe ich studiert und geforscht und geforscht und gelesen und gelesen. Und dann wurde es noch schwärzer. Dann sah ich auf einmal, wer ich bin und wer Gott ist. Da wurde mir auf einmal klar, mit wem ich es zu tun habe. Und es ist nicht der liebe Gott, von dem die Leute reden, sondern es ist der lebendige Gott, der Liebe ist, so wie es die Bibel schreibt. Und das ist ein Riesenunterschied. Und mir ging es so ein bisschen wie Luther. Ich habe mich zerquält und habe mich gefragt, bin ich jetzt abgehakt bei Gott? Kann ich mich jetzt abmelden? Was ist los? Und dann wurde mir klar, mein Problem ist genau das gleiche wie damals beim Luther vor 500 Jahren. Wo bleibe ich mit meiner Schuld? Von allen Fragen meines Lebens ist nichts mehr übrig geblieben als diese Frage, wer zahlt die Chose am Ende? Nichts war mehr wichtig. Keine Praxis, keine Verlobte, keine Familie, es war alles eingedampft auf diese eine Frage, habe ich Frieden mit Gott? Und was ich da in der Bibel gelesen habe, war so widersprüchlich, dass mich das noch umso mehr bedrängt hat. Und da fühlte ich mich Luther verwandt, zerquält, zergrübelt und abgemeldet. Und dann, wenn man am Ball bleibt, dann kriegte ich das Licht angeknipst. Und dann durfte ich sehen, wie Jesus seinen Jüngern das Gleichnis vom barmherzigen Vater erzählt, auch bekannt als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der kommt nach Hause, hat alles verjuckt, alles versaut. Der Vater macht nichts anderes, als ihn in den Arm nehmen und sagen, schön, dass du wieder da bist. Und das ist so wunderbar. Das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, denn die Reformation wurde ausgelöst durch Bibellesen. Und die Reformation in meinem Leben und in Ihrem Leben wird ausgelöst durch Bibellesen. Und diese Erfahrung wünsche ich Ihnen alle. Wir haben jetzt Gelegenheit, miteinander zu diskutieren. Wir haben Gelegenheit, Fragen zu beantworten, Dinge, die Sie nicht richtig finden, Dinge, wo Sie Anstoß genommen haben oder was Sie näher erklärt haben wollen, fühlen sich vollkommen frei, in den Raum zu fragen, was Sie noch wissen möchten oder was Sie anmerken möchten.
Ich hätte gerne gewusst, wie Sie zu dem Thema gekommen sind.
Muss ich mal überlegen. Der Herr möchte wissen, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Ich war in Tel Aviv gewesen und als ich wiederkam, war meine Wohnung abgesoffen. Ich wohne hier oben drüber und ein Flansch am Klo war geplatzt. Und das war nun über 3 Etagen runter. Ich wurde hier ausquartiert, weil hier eine Kernsanierung fällig war. Und ich war dann 3 Monate im Exil und hatte im Prinzip nichts anderes, als dann Bibelstudium zu machen. Denn meine ganze Bibliothek, die war ja eingelagert. Und ich hatte dann nur meine Arbeitsbibeln mit und das war dann so mein täglich Brot. Bitte sehr, ja.
Es ist hier interessant, dass Luther von offensichtlich sehr vielen Juden auch umgeben war, ja, mit denen er engen Kontakt hatte. Und gleichzeitig hat er sich ja extrem negativ über die Juden geäußert. Also wusste er vielleicht etwas gemacht haben, eine Differenzierung, die bei uns ja auch gelegentlich so vorkommt. Man spricht von den Juden oder den Migranten oder wie auch immer, wenn man es entpersönlicht. Und wenn man persönliche Kontakte hat, sind das plötzlich Mitmenschen und Mitbürger, zu denen man ein ganz anderes Verhältnis dann hat. Und ich finde das gerade
aus
aktuellem Anlass sehr interessant,
ja,
dass sehr leicht verallgemeinert wird, wenn man von Menschen spricht.
Ja, diese Pauschalisierungen sind letztlich ein Hilfsmittel, um den Kern etwas rauszupellen. Bei Luther hat es eine ganz interessante Entwicklung gegeben. Der frühe Luther auf der Wartburg, wo er seine Bibel übersetzt hat, ist ein anderer Luther als 40 Jahre später. Und sein Antisemitismus war ja am Anfang gar nicht vorhanden, sondern er hat gesagt, man soll sie mit Argumenten überzeugen. Vielleicht merken sie es ja doch, dass Christus ihr Erlöser ist, aber na, wir können es ja auch nicht ändern. Das war der frühe Luther. Der Knick in Luthers Leben, so wie ich es persönlich verstehe, ist, dass er seinem ursprünglichen Grundsatz untreu geworden ist. Sein ursprünglicher Grundsatz war, das Wort allein wird es machen. Das heißt, alles, was Gottes Wort nicht macht, brauchen wir nicht und wird auch nicht stattfinden. Von diesem Vertrauen hat er sich abgewendet. Und er hat dann sein Vertrauen auf Landesfürsten gesetzt, die er dann zu Bischöfen der Staatskirchen gemacht hat. Und dann hatte er genau das gleiche Problem wieder wie vorher die Staatskirche im Katholizismus. Er hat das nicht durchgehalten, Gottes Wort alles zuzutrauen und hat dann gesagt, naja, wenn ich ein bisschen nachhelfe, wenn ich die Gemeinde durch mächtige Männer organisieren und verwalten lasse, dann wird das bestimmt besser. War ja nicht so. Aber das ist der Knick im Leben Luthers. Er ist sich selbst untreu geworden und hat dem Wort Gottes nicht mehr das zugetraut, was er ihm auf der Wartburg zugetraut hat. Hat dann sein Vertrauen auf Fürsten gesetzt und wurde dann, wie er später beschimpft wurde, ein Fürstenknecht. Was für eine Erniedrigung vom größten Reformator, der den Deutschen die Bibel wortwörtlich übersetzt, wird dann gehänselt als Fürstenknecht. Ist doch erbärmlich. Weitere Fragen?
Ja. Ich habe noch eine Frage zu diesem Umsprung von Luther.
Ja.
Gibt gibt es da irgendwelche Informationen, warum das so passiert ist? War es einfach nur eine normale Situation? Er hatte ja vorher ganz viele Probleme mit Geld.
Ja.
War es vielleicht nur aus dieser Situation raus, um seine Familie durchzubringen? Oder gab es irgendwie ein Erlebnis?
Man kann es nur an seinen Schriften erkennen. Irgendwann wird er hochmütig und sagt, Sie können das nachlesen dann im Buch, was ich dazu Ihnen mitgebe. Er fing dann an zu sagen, wer hat denn vor Kaiser und Reich gestanden? Ich bin's doch gewesen. Wer hat denn die Welt auf links gedreht? Ich war es doch. Und das hat in seinem Charakter irgendwie einen Knick gegeben. Und da dachte er, er ist der Mods Molly und kann die Dinge drehen, kann die großen Räder schrauben. Und das konnte er eben nicht. Und es kann eben nur Gottes Wort einen Menschen und eine Gesellschaft verändern. Und das ist eigentlich eine große Tragik. Und zum Schluss, als er stirbt, sagt er, ein Bettler bin ich. Und der Bauernkrieg, da ist er ja durch Blut gewartet. Ist ja ein Menschenschlechter, muss man sagen. Und ihm ist das nachher schmerzlich bewusst geworden, konnte dann aber auch nichts mehr dran drehen. Er hatte sich halt von dem Vertrauen abgewandt, das Wort allein muss es tun. Weitere Fragen?
Ich glaube, das auch schon, wenn wir manche Biografien lesen, dann ist manchmal zum Schluss sowas gekommen.
Ja, im besten Fall ist es einer Mensch. Ne?
Ja, also, das stimmt. Aber ne, so
ja.
Ist es klar.
Wir sind alle irgendwie auch tragische Figuren, jeder auf seine Weise. Und Luther halt im großen Maßstab. Ne?
Gut. Marco, ich habe keine Frage. Mich drängt es nur, dir herzlich Danke zu sagen. Für diese Folge. Und zwar in dreierlei Richtung. Einmal diese geistige Leistung, die physische und auch die emotionale und schließlich auch den Punkt, wo du mich ganz persönlich in meiner Geschichte erreicht hast. Also ich bin sehr angetan, sehr bewegt. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Bitte sehr, Herr Wagner.
Ich möchte noch eins draufsetzen. Wir sind sein Tröster seit vielen, vielen Jahren. Und ich lerne erst ziemlich spät, was für tolle Leute wir hier im Dorf haben. Und was sie heute gemacht haben für mich, ist A, mir Luther näher zu bringen, obwohl ich dachte, ich kenne den. Und wie sie es gemacht haben, das war ein bisschen wie Luther es mit der deutschen Sprache gemacht haben. Denn so, wie Sie es erzählt haben, denke ich, war das damals für uns Deutsche auch die neue Botschaft. Also, wie kann man auf Augenhöhe miteinander kommunizieren? Doch, kann man.
Ja.
So, wie Sie das gemacht haben, glaube ich, ist das hier ganz prima geradeaus angekommen. Auch mit den ungewöhnlichen Ausdrücken, die man sonst von Wissenschaftlern in solchen Vorträgen gar nicht zu hören kriegt. Dankeschön.
Frau Kirchberg hat die Anregung zu einem Büchlein gegeben. Das ist druckfrisch für Sie da. Also der ganze Vortrag ist in kleiner Buchform erschienen, frisch von Kave in Wagenfeld. Und nehmen Sie sich einfach eins mit, dann kann man es nochmal nachlesen und hat nochmal ein bisschen was, um es zu vertiefen und noch mehr ins Verständnis zu kommen. Jetzt sind Sie alle eingeladen in dem Nebenraum zu Klönschnack und einem leckeren Abendimbiss. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, Gott befohlen und auf Wiedersehen.